NDR 90,3 Podcast.
NDR 90,3
Abendjournal Spezial.
Wladimir Kaminer ist der bekannteste Russe Deutschlands. Mit Russendisco wurde er zu einem literarischen Superstar. Über 3 Millionen Bücher hat er verkauft. Seitdem sind 2 Dutzend weitere Bücher dazugekommen. Warum er nie eine Pause macht und was er von seinem Namensvetter im Kreml hält, erzählt er in der kommenden Stunde. Mein Name ist Danny Marcus Masalo.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Heute eine Stunde lang im Gespräch mit Wladimir Kaminer. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal in der Russendisco?
Ich war vor kurzem in Bernsheim. Da habe ich ein Russendisco gemacht. Sehr freundliche Menschen, die haben getanzt wie wild. Bis an die Decke sind sie gesprungen. Ich versuche allerdings jetzt in der letzten Zeit weniger Partys zu veranstalten. Ich mache das nicht mehr regelmäßig, weil man schon für eine gute Party auch selbst wild feiern muss. Wenn der DJ nur so mit so einem komischen Gesicht eines Musiklehrers hinterm Pult steht, unter dem Motto, ich zeige euch, was gute Musik ist, das ist keine Party. Weil gute Musik hat inzwischen jeder bei sich in der Küche oder auf dem Telefon. Und da ich ja von Natur aus eher ein ruhiger Mensch bin und gar nicht so viel Alkohol wie früher konsumieren kann, mache ich Russendiskos nur noch selten. Dort, wo ich nicht Nein sagen kann.
Und was für Gelegenheiten sind das, wo Sie da nicht Nein sagen können?
Na, erstmal im Ausland werde ich oft im Auftrag des Auswärtigen Amtes zum Beispiel von Goethe-Instituten eingeladen, um Werbung für deutsche Kultur zu machen mit dieser Russendisco. Da war ich vor kurzem in Belgrad. Das war lustig.
Wieso war das so lustig? Was war da?
Das war die größte Buchmesse Balkans. Und ich bin im Rahmen des Programms 4 Länder, eine Sprache eingeladen worden mit Russendisco. Ich dachte, bei diesen 4 Ländern, eine Sprache geht es um die jugoslawischen Länder, weil sie haben ja die gleiche Sprache, obwohl sie so tun, als würden sie einander nicht verstehen. Aber nein, es ging um Deutsch. Es gibt nämlich 4 deutschsprachige Länder in Europa. Außer Schweiz, Österreich und Deutschland gibt es noch Liechtenstein.
Hätte ich jetzt auch gesagt, Liechtenstein.
Ja, also ich wusste es nicht. Und die haben alle dann getanzt, sehr unterschiedlich. Da war auch der von Liechtenstein, der Fürst. Der hat erzählt, die haben an der Fläche gemessen die meiste Schriftstellerdichte Europas. Das heißt 2. Also sie haben 2. Und der eine, und haben getanzt, ganz vorsichtig, mit den Knien so, dieser Fürst.
So leise von links nach rechts gewackelt, nur mit den Knien.
Ja, ja, also sie sind quasi an die Enge ihres Landes gewöhnt, glaube ich. Sie wissen, ein falscher Schritt und du bist schon im Ausland.
Da sind sie ja ganz andere Ausmaße gewohnt aus Russland. Da gibt es wahrscheinlich viel Platz zum Tanzen.
Na, die Deutschen, die gleiten auch im Tanz, springen hin und her. Die sind schon, ich glaube, naja, sie wollen halt den ganzen Raum haben für sich. Und die Österreicher, die springen immer beim Tanzen, weil sie immer größer sein möchten, als sie sind, denke ich.
Und die Schweizer?
Die Schweizer springen nicht. Das sind bodenständige Leute. Sie gehen mir so in die Knie.
Hier ist das Abendjournal Spezial auf NDR 90,3. Heute zu Gast Wladimir Kaminer. Sie sind ja 1990 nach Deutschland oder in die damals zerfallene DDR gekommen. Was erinnern Sie noch aus der Zeit?
Das ist, glaube ich, das falsche Wort für diesen Prozess. DDR wurde geschluckt von BRD. Aber zerfallen, glaube ich nicht. Nee.
Also ein Staat, der seinem Ende zuging, nennen wir es so. War das der Eindruck, den Sie auch hatten? Also, was war das für ein Ort, als Sie da hingekommen sind? Wie haben Sie sich da gefühlt?
Jede Stadt geht irgendwann mal zu Ende. Ich glaube, wir erleben jetzt auch diesen Prozess, wo mehrere Staatlichkeiten überall auf der Welt platzen. Es kann auch, ich meine, was ist ein Staat? Ein Staat ist eine mehr oder weniger freiwillige Zusammensetzung von vielen Menschen. Und wenn der Staat sich nicht trägt, wenn diese Freiwilligkeit nicht funktioniert, dann gehen die.
Also war eigentlich gar nichts Besonderes. Also die Situation haben Sie nicht so besonders empfunden, oder?
Doch, das ist immer ein sehr positiver Prozess, finde ich. Und das war so damals, 1990, da war quasi der eine Staat gerade am sich verabschieden und der andere Staat, Deutschland, die Bundesrepublik, war noch im Kommen. Und dazwischen entstand quasi eine Freiheit, die es, glaube ich, weder davor noch danach gegeben hat.
Wie hat sich das geäußert?
Viele Häuser standen leer im Ostberlin. Menschen aus der ganzen Welt, auch aus dem Westen, kamen. Sehr viele Jugendliche besetzten diese Häuser, bekamen ihre Wohnungen, konnten ihre Lebensentwürfe realisieren, so wie sie das niemals in ihren kleinen Provinzstädten machen könnten. Im Erdgeschoss jedes Hauses entstand eine Kneipe, ohne einer nach Erlaubnis zu fragen dafür. Ein paar Kisten Bier kaufen, Fenster auf, einen guten Film in Videorekorder und schon ist die Kneipe fertig. Es war sehr viel Eigeninitiative, die Menschen entwickeln, wenn sie merken, dass kein Staat ihnen im Rücken sitzt.
War das für Sie verlockend? Sie kamen aus der Sowjetunion und dann plötzlich diese unmittelbare Freiheit. Wie haben Sie da gelebt?
Also genau so haben wir uns den Westen vorgestellt. Und unser Westen war dann Ostberlin. Das war eine freie Zone. Ja, ich hatte eine Wohnung. Ich habe, glaube ich, in den ersten paar Monaten haben sich alle meine größten Wünsche erfüllt. Ich hatte eine eigene Wohnung. Ich habe mir endlich Kassettenrekorder gekauft. Ich wollte schon immer einen Kassettenrekorder.
Gab es das nicht in der Sowjetunion?
Gab es schon, aber kostete viel Geld und war sehr schlecht. Also ich wollte ein richtiges Gerät. Ich hatte in der Sowjetunion, also erst sehr spät, glaube mit 16, hatte ich doch Kassettenrekorder, der hieß Romantika 306. Man konnte damit, Menschen erschlagen, aber also zum Musik hören war es nicht wirklich geeignet.
Also es klingt nach einem sehr großen, nach einem sehr schweren Gerät. Sie kamen dann nach Deutschland.
Obwohl so ein Romantiker, also hieß das Gerät.
Der Name klingt sehr vielversprechend, ja. Aber so wie Sie das Gerät beschreiben, das klingt eher bedrohlich.
Das sah nicht romantisch aus, ne.
Das Abendjournal-Spezial heute im Gespräch mit Wladimir Kamina. Eben sprachen wir noch über seinen ersten Kassettenspieler, mit dem man Menschen erschlagen konnte.
Darf ich noch etwas dazu sagen?
Bitte, ich bitte.
Es gibt so eine Theorie, eine sehr verbreitete Theorie in meiner Heimat, dass alle diese Geräte, die in der Sowjetunion produziert wurden, eigentlich einen zweiten Sinn, einen zweiten geheimen Zweck hatten. Die waren irgendwie einen militärischen Zweck zum Beispiel. Vielleicht haben sie tatsächlich dieses Kassettenrekorder, dieses Gerät tatsächlich gebaut, um im Notfall das als Waffe benutzen zu können. Da gibt es sehr viele solche Geschichten. Zum Beispiel hat man erzählt, dass alle Nudeln in der Sowjetunion vom Kaliber 7,6 waren, damit man diese Nudelmaschinen auf Munitionsproduktion umstellen konnte. Oder dass alle Kochtöpfe als Satellitenschüssel verwendet werden können. Ganz viele solche Geschichten.
Das klingt aber ein bisschen nach Verschwörungstheorie auch.
Diese Theorie erzählt einfach, dass der Staat, der Sinn des Staates viel wichtiger war als jedes konkrete Leben. Ja? Und der Sinn des Lebens eigentlich gar nicht so beachtet wurde. Also viel wichtiger war diese Struktur. Die Struktur musste auf... in jedem Fall überleben, nicht die Menschen.
Was meinen Sie mit dem Sinn des Lebens? Also worauf wurde da nicht so geachtet?
Na, auf das Alltägliche, also der alltägliche Sinn. Okay, Zweck, nennen wir das Zweck, weil Sinn, das ist zu gehoben. Die Menschen, die haben ja nur so eine kurze Zeit, ja, und sie haben so bestimmte Hoffnungen und Träume, die sie mit dieser Zeit eben verbinden. Und der Staat, der war auf ewig. Der war auf ewig und der musste immer überleben können. Ganz egal, ob man die Menschen dafür opfern musste und wie viele.
Haben Sie denn in der Sowjetunion auch schon geschrieben?
In der Sowjetunion? Ich war jung, ich hatte ganz andere Interessen. Ich habe viel gelesen, in bestimmten Zeiten. In der Armee zum Beispiel habe ich sehr viel gelesen. Weil ich war 86, 88 in der Armee. Das war gerade die Zeit, als Russen alles veröffentlicht hatten, was sie davor eben nicht übersetzen durften. Ganz viel ausländische Literatur. Kafka kam erst 88. Ist das nicht lustig? Die 60 Jahre nach seinem Tod.
Aber wie haben Sie denn jetzt den Übergang vom Lesen zum Schreiben geschafft?
Ich habe schon immer gerne Geschichten erzählt. Das habe ich auch in Russland getan. Ich habe schon im Kindergarten hatten wir so eine Gesellschaft der sauberen Teller. Man durfte nichts übrig lassen.
Muss alles aufessen.
Genau. Und das war in jedem Kindergarten in der Sowjetunion. Das ist furchtbar. Das ist noch heute leidig darunter. Das ist so schlimm.
Essen Sie immer noch alles auf?
Na, muss man eigentlich, ja. Und damals hatte ich so einen Deal gemacht mit anderen Kindern, mit diesen Kindergartengenossen, dass ich ihnen Geschichten erzähle und sie dafür alles aufessen. Auch von mir. diesen Brei und so, das ist ein Quatsch. Also habe ich so ihnen zum Beispiel Filme erzählt, die es gar nicht gab, die ich nie gesehen habe. Ich habe erzählt, ich habe einen Onkel, der als Filmvorführer arbeitet, in einem geschlossenen Kino, nur für Parteigenossen. So.
Eine blühende Fantasie.
Ja, genau. Und da durfte ich angeblich rein in dieses Kino. Und diese Filme habe ich denen erzählt. Cowboys, Indianer, sehr viele solche Filme.
Und das ist dann gab es eine Evolution hin zum Aufschreiben der Geschichten?
Oder? Später in der Armee habe ich sehr viel erzählt. Da habe ich für mich versucht, als Wahrsager nützlich zu machen. Also von Hand gelesen. In Wahrheit brauchte ich überhaupt keine Hand. Man konnte, gut, es
haben,
gab
haben Sie,
auch...
Haben Sie dann den Kameraden die Hand, aus der Hand gelesen, die Zukunft vorausgesagt? Oder?
Ja, aber diese Zukunft konntest du wirklich jedem voraussagen, ohne ihn überhaupt zu sehen. Es gab eine gewisse Einfalt an Biografien, an möglichen Entwicklungen. Wenn du weißt, wo der Mensch herkommt, ja, dann ist das schon alles klar eigentlich.
Also es war in der Sowjetunion vorgegeben, wo die Reise hingeht?
Wir hatten ziemlich ähnlich, ja, ziemlich ähnliche Biografien. Und ist das im Westen nicht so? Das ist eigentlich, naja, also hier, du kannst natürlich ein Auslandsjahr machen in Australien oder in Kanada. Das sind schon Unterschiede.
Wladimir Kamina. Eine Sache habe ich gesehen auf Ihrer Internetseite. Da steht, privat ein Russe, beruflich ein deutscher Schriftsteller. Warum grenzen Sie das so voneinander ab, Russisch und Deutsch?
Ich grenze das nicht ab. Wieso? Das ist also, das kann sich so ergeben. Das heißt zum Beispiel, dass ich deutsche Sprache eben als Beruf, also beruflich ausübe und zu Hause mit meiner Frau logischerweise Russisch rede. Das wäre ja ein Ding, wenn wir miteinander dann auch Deutsch sprechen.
Warum schreiben Sie auf Deutsch? Das ist ja für Sie eine Fremdsprache.
Ja, weil ich in Deutschland lebe. Hier versteht doch keiner Sau Russisch. Wie soll ich sonst mich äußern? Natürlich muss man hier Deutsch schreiben.
Sie können das ja auch einfach übersetzen lassen.
Das ist ganz furchtbar, finde ich. Also ich glaube, die Übersetzungen sind nicht vollkommen. Man kann eigentlich gar nichts übersetzen.
Weil jede Sprache so ihre eigene Melodie...
Und eine ganz andere Wurzel hat. Jedes Wort hat eine ganz andere... Zum Beispiel, die Russen haben jetzt ein Buch von mir übersetzt, Coole Eltern leben länger. Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, wie man diesen Titel übersetzt. Weil A cool bedeutet cool. In Russischem etwas anders, das ist mehr aggressiv und nicht entspannt. Und selbst Eltern, родители auf Russisch, also hier kommt das Wort Eltern vom Älterwerden, Weise, etwas Wissen. Und in Russischem kommt es von, das sind Gebären, von Gebären kommt, родители sind...
Die Gebärer.
Die Gebärer, ja. Also coole Gebärer, das ist, ey, also was Wahnsinn ist das. Das ist ganz anders. Das ist nicht das, was ich meinte mit diesem Titel. Also haben sie das ganz anders übersetzt. Auf Russisch heißt dieses Buch «Как не сойти с ума, воспитывая подростка».
Und heißt das ungefähr «Coole Eltern leben länger»?
Nein, das heißt «Wie werde ich nicht verrückt beim Erziehen eines Minderjährigen?»
Ich habe neulich jemanden gehört, der hat gesagt... als die Gruppen zur Fußball-Weltmeisterschaft ausgelost wurden. Das ist kein Zufall, dass Russland mit Saudi-Arabien, Uruguay und Ägypten in einer Gruppe ist.
Na, natürlich ist das kein Zufall. Der Gerechtigkeit halber muss hier gesagt werden, dass alle Gruppen schon ein bisschen so gemacht werden, dass Menschen Gegner bekommen, die auf ähnlichem Niveau spielen. Das wäre doch sonst absurd. Wie soll dann, möchtest du Russland jetzt mit England und Frankreich und Deutschland in einer Gruppe sehen, damit die Gastgeber gleich beim ersten Spiel rausfliegen? Das geht doch nicht.
Aber wer hat denn da geschummelt? Russland, die Russen oder einfach die FIFA?
Na, die FIFA, aber die haben nicht geschummelt. Schau dir die anderen Gruppen an. Die sind alle so, also ein bisschen so auf dem Niveau.
Ärgert Sie das, wenn Leute so wie ich gerade so ein bisschen manchmal unterstellen, dass es in Russland immer nicht mit rechten Dingen zugeht?
Was meinst du?
Also bei Russland habe ich den Eindruck, zum Beispiel, wenn einer sagt, die WM-Gruppen sind, da wurde ein bisschen geschummelt, die Russen haben doch bestimmt da irgendwas gedreht daran. Ärgert Sie das, wenn es solche Verdächtigungen gibt gegen Russland?
Die Russen haben nichts gedreht und außerdem haben sie auch Uruguay. Uruguay ist doch eine Fußballnation, oder nicht?
Das stimmt.
Mehr oder weniger.
Das stimmt.
Ja. Also können Sie als Zweiter, ja, das ist gut, ja, das ist gut.
Wladimir Kamina, ich habe da was Interessantes gelesen. Da sagt jemand, die Sowjetunion ist gar nicht untergegangen, sondern sie hat sich einfach nur umbenannt. Denn es ist eigentlich wie vor 50 Jahren. Die Pressefreiheit ist eingeschränkt, das Land ist geopolitisch aktiv und man darf nichts gegen den Staat sagen. Würden Sie dem zustimmen?
Nein. Das ist eine ganz... Also Sowjetunion hatte eine gute Ausrede. Das war ein sozialistisches, fortschrittlicheres gesellschaftliches Modell, beziehungsweise ein Versuch war das, ja, also ein solches Modell aufzubauen. Es ging überhaupt nicht um das Wohl der Menschen, es ging nie um Gegenwart, es ging immer um die Zukunft, sozialistische Zukunft. Diese Zukunft haben sie aufgebaut, 70 Jahre lang, Schritt für Schritt, bis irgendwann mal dann das Land auseinanderknallte und die Bürger aus dieser Zukunft zurückfielen mit der Erkenntnis, da ist nichts. Und die haben sehr lange quasi sich geweigert, mit ihrer Vergangenheit sich auseinanderzusetzen. Also die Verbrechen des Stalinismus sind nicht geklärt. Und heute steht das Land quasi, schwebt das Land in der Luft zwischen einer Vergangenheit, die sie nicht kennen, und einer Zukunft, die schon vorbei ist.
Was heißt das, Zukunft schon vorbei?
Na, Sozialismus. Sozialismus war doch die Zukunft der Menschheit im Grunde genommen. Und die Russen waren schon da. Sie wissen, da ist nichts.
Könnten Sie sich vorstellen, im heutigen Russland zu leben wieder?
Das heutige Russland, gerade was zum Beispiel Meinungsfreiheit betrifft, schlimmer ist als die Sowjetunion. Ja, es ist furchtbar, sowas zu sagen natürlich, aber ja, das muss man sehen. Weil diese Sowjetunion hatte, das war ein... Ein Labyrinth, ein sehr kompliziertes System und man konnte dort durchaus Räume finden, freie Räume, Räume, wo der Staat nicht hinschaute. Und der heutige, der beansprucht quasi jeden Mensch mit Herz und Seele. Das ist nicht gut.
Was denken Sie darüber, dass Wladimir Putin nochmal Präsident werden will?
Naja, er sitzt auch in dieser Falle, ja, die er zum Teil auch gut selbst geschuldet hat. Ja. Er hat es aufgebaut. Er hat diese Vertikal der Macht aufgebaut, sich selbst quasi an die Spitze gestellt. Es gibt keine unabhängigen Gerichte. Es ist ja eigentlich... Also es wird noch immer sehr viel darüber gestritten, was Demokratie ist. Die einen sagen, das ist die Macht der Mehrheit. Die anderen sagen im Gegenteil, das ist genau, also Demokratie ist, wenn die Rechte der Minderheiten bevorzugt werden. Aber ich glaube, beides stimmt nicht. In Demokratie, also ein ganz klares Impuls, also was Demokratie von einer Autokratie zum Beispiel unterscheidet, ist diese Teilung der Mächte. Die Teilung der Macht. Du hast freie Presse, du hast unabhängige Gerichte und du hast deine, wie heißt das, Exekutive. Wenn das alles eins ist, wie soll er dann überhaupt der Präsident seinen Posten jemals abtreten? Der hat ja überhaupt keine Sicherheit mehr, was sein Leben, das Leben seiner Familie, seine Freunde betrifft.
Also Putin hat sich in eine Sackgasse befördert.
Irgendein amerikanischer Präsident, egal wie doof, kann nach 4 oder 8 Jahren sagen, okay, ich habe nach meinem Gewissen gehandelt, wie ich das für richtig hielt. Ihr findet es nicht richtig, ich fand es richtig. Tschüss, jetzt gehe ich Blumen gießen in meinen Garten, habe ein nettes Häuschen. Und ein Russischer kann das nicht. Der kann entweder nur mit den Füßen nach vorne oder gar nicht. Ich glaube echt, dass, also Putin ist ja nicht dumm. Das macht ihm sicher keinen Spaß, jetzt zum 5. Mal da sitzen zu bleiben. Ganz und gar nicht. Ich glaube, er hat eine ganz... Gut, er ist kein Genießer, aber er hat schon eine andere Vorstellung von gutem Leben. Der kommt da nicht weg.
Sie hören das Abendjournal Spezial auf NDR 90,3. Heute zu Gast Wladimir Kamina. In ihrem aktuellen Buch Einige Dinge, die ich von meiner Frau weiß. Eine Hauptrolle spielt Olga, ihre Frau. Was sagt denn ihre Frau über dieses Buch?
Ehrlich gesagt, reden wir gar nicht über dieses Buch oder andere Bücher von mir. Na, erstmal weiß sie alle Geschichten, die kommen von ihr. Und das ist ihr Leben. Ich glaube, dass sie sich durchaus freut. Das ist doch ein Mehrwert, auf jeden Fall. Wenn man nicht nur als Mensch lebt, sondern auch zum Teil Literatur wird. Dass andere über dich erfahren, über dich lesen. Das ist auf jeden Fall eine positive... Eine Lebensbereicherung ist das.
Ist das denn eine Hommage an Ihre Frau oder an Frauen generell?
Weil ich natürlich an Frauen generell.
Wollte ich gerade sagen, weil ich habe nämlich meine Freundin auch in ihrer Frau sehr viel wiedererkannt, ja, die auch manchmal Dinge kauft, wo ich nicht den Sinn erkennen kann, warum sie das jetzt kauft.
Na, ich wollte über das geheime Wesen der Frau berichten. Aber da ich ja meine Frau halt öfter sehe als die anderen, habe ich sie als Beispiel, als Versuchskaninchen für dieses Thema genommen. Frauen haben sehr viele magische Fähigkeiten. Na, sehr viele ist übertrieben. Aber einige Fähigkeiten haben sie, die wirklich diese Welt zusammenhalten. Ich glaube, wenn überhaupt die Welt zu retten ist, dann nur die Frauen können das retten.
Und welche Eigenschaften an den Frauen bewundern Sie da ganz besonders?
Die Frauen können zum Beispiel unglaublich lange Sondierungsgespräche. Sie können dadurch aus jedem Chaos eine scheinbare Ordnung schaffen, die allerdings nur so lange hält, bis sie da sind. Wenn sie weggehen, dann fällt alles zusammen. Aber Sondierungsgespräche, ich glaube, ohne der Bundeskanzlerin hätten die Männer schon längst einander in die Haare gekriegt. Sondierungsgespräche sind Frauensache.
Müsste Ihr Buch nicht eigentlich einige Dinge, die ich von meiner Familie weiß, heißen? Denn Ihre Familie kommt auch sehr oft vor. Müssen Sie das vorher besprechen? Also was besprechen Sie mit Ihrer Familie? Darüber würde ich jetzt gerne schreiben und das werdet ihr im Buch wiederfinden?
Das war eigentlich gar nicht so geplant von mir, zu einem Familienschriftsteller zu werden. Gut, jetzt habe ich über alle schon eigentlich ein Buch geschrieben, über alle Familienmitglieder. Über die Kinder kann ich schon ein neues Buch schreiben, weil sie jetzt ganz andere Geschichten liefern als erwachsene, selbstständige Menschen. Das hat sich so ergeben.
Wie kam es denn dazu? Also beobachten Sie Ihre Familie und denken sich, das sind so spannende Menschen, da muss ich jetzt mich mit befassen.
Ich schreibe auch über andere. Das ist so, ja, wir sind ja schon sehr lange zusammen und irgendwie, also die Welt um uns herum verändert sich. Wir wundern uns. Ich schreibe, ich reflektiere darüber, aber wir wundern uns zusammen. Mein neues Buch zum Beispiel, an dem ich jetzt arbeite, da ist auch meine Frau ständig dabei. Das ist ein Buch über Kreuzfahrer, über die Kreuzfahrten. Ich bin zufällig auf so eine Kreuzfahrt geraten als Vorleser. Für 3 Lesungen am Nachmittag durfte ich 2 Wochen dann mitschwimmen im Mittelmeer.
Klingt erstmal gut.
Ja, aber ich habe es total unterschätzt, diese Aufgabe, weil eine Lesung auf einem Schiff kann man mit einer Lesung auf Festland nicht vergleichen. Ich meine, auf dem Festland gehen dann die Zuhörer irgendwann mal nach Hause. Und auf dem Schiff können sie das gar nicht. Sie bleiben dir immer da, zum Frühstück, Mittag und Abendessen erhalten. Es war eine 14-tägige Lesung, war das. Das war November 2016. Da wurde Trump gerade gewählt und die Deutschen waren darüber noch mehr verstimmt als die Amerikaner. Viele sagten, jetzt gehen wir gar nicht mehr von Bord. Die Welt ist nicht mehr Festland ist verloren.
Untergangsstimmung auf dem Schiff.
Absolut. Tagsüber haben wir über die Politik gesprochen, dass die Welt nicht zu retten ist. Und abends war immer Party, atemlos durch die Nacht und 2 Cocktails zum Preis von einem. Und diese Mischung, gerade diese Mischung aus Untergangsstimmung und Party hat für mich genau den Nerv der Zeit getroffen.
Wladimir Kaminer, heute zu Gast im Abendjournal-Spezial auf NDR 90,3. Machen Sie eigentlich auch jemals richtig Pause? Weil Sie schreiben so viele Bücher, Sie haben so viele Auftritte. Wie relaxen Sie eigentlich?
An der Bar? Schon, also wir sind ja konservative, archaische Menschen. Jedes Jahr machen wir das Gleiche. Wir haben, im Januar fahre ich viel durch die Gegend, das ist klar, weil gerade um diese kalte Jahreszeit gehen Menschen besonders gern zu Lesungen. Und danach ist Urlaub, im Februar sitzen wir auf Teneriffa an der Bar und gucken uns die Schiffe an. Dann fahre ich wieder ein bisschen herum und im Sommer fahren wir wohin? Nach Kroatien, auf so eine kleine Insel. Da sind wir auch schon seit 1000 Jahren jedes Jahr.
Und da machen Sie dann auch richtig Urlaub? Oder schreiben Sie auch im Urlaub?
Ich schreibe, wenn ich was zu schreiben habe. Man kann das ja nicht erzwingen, die Geschichten. Das ist so, entweder gibt es einer oder man muss sie erkennen. Das ist wie Pilze suchen, man muss sie erkennen. Die sind fast immer getarnt als irgendwas anders, als irgendwelche Fetzen. Die bringst du zusammen, manchmal klappt es, manchmal nicht. Jetzt gerade habe ich eine gute, sehr guten Lauf. Seit ein paar Wochen kommen immer wieder richtig coole Sachen.
Und dann holen Sie sofort den Block raus und fangen an sofort zu schreiben? Oder?
Ja, muss man. Sonst, also sie warten ja nicht 1000 Jahre, diese Geschichten, bis man sie aufschreibt. Die sind dann weg und tschüss, dann gibt's keine.
Ich habe Sie auch, im Dezember waren Sie schon mal hier, in der Fabrik habe ich Sie gesehen bei einem Auftritt und habe ich gesehen, wie Sie lesen. Und ich hatte den Eindruck, es ist ein bisschen eine Mischung aus Lesung und auch ein bisschen Stand-up-Comedy. Wie viel Rampensau steckt denn so in Ihnen?
Ist Rampensau ein Mensch, der gerne auf der Bühne steht?
Der Spaß daran hat, auf der Bühne zu stehen und Leute zu unterhalten.
Ja, also ich habe großen Spaß daran. Ich finde, das ist ein super tolles, also ein toller Beruf. Ich war schon immer auf so ein Gespräch aus. Das ist das Beste, was Menschen machen können, so einander Geschichten erzählen.
Muss man eigentlich als Autor heutzutage eine gewisse Show bieten, damit man noch Erfolg haben kann?
Man muss mit seinen Geschichten die Menschen treffen. Sie müssen sich erkennen, natürlich. Sie müssen die Welt erkennen in diesen Geschichten. Das nur so funktioniert es. Ja, wenn man nur in sich da herumwühlt, da kommt, glaube ich, nichts Gescheites zustande, aus meiner Sicht. Ich möchte jetzt keine Kritik ausüben, was die anderen Autoren betrifft. Sind ja recht unterschiedliche Menschen. Und es gibt, glaube ich, keinen so einen allgemeingültigen Beruf Schriftsteller. Da sind Dutzende, wenn nicht Hunderte Berufe, die sehr unterschiedlich sind.
Haben Sie vielleicht Vorbilder, wo Sie sagen, der schreibt so, wie ich auch gerne schreiben würde?
Kafka.
Wladimir Kaminer, wir nähern uns der Zielgeraden. Ich würde gerne noch eine Sache wissen. Als ich auf dieser Lesung war, im Dezember, hat ein Mann aus dem Publikum zu mir gesagt, er war auch ein Russe, kam aus St. Petersburg, was er an Ihnen so gut findet, ist, dass Sie es schaffen, die hohe Schule der russischen Satire ins Deutsche zu übertragen. Was kann er damit gemeint haben?
Naja, die besten Satiriker in Russland waren sehr traurige Menschen. Wirklich.
Sie wirken nicht so traurig.
Soschenka, wie Harms zum Beispiel. Der Harms wurde überhaupt lange Zeit als Kinderdichter, ein Poet, der für Kinder schreibt, wahrgenommen. Dabei hasste er Kinder. Ich glaube, dass die Russen schon immer die Abgründe direkt vor sich gut sichtbar hatten und das Tragische am Leben deutlich spürten. Nun ist die Frage, wie geht man mit dieser Tragödie des Lebens um? Wenn man nur weint, ist es eine Sackgasse. Dann lohnt es sich gar nicht zu leben. Also muss man irgendwie, man muss darüber lachen lernen. Man muss sich lustig machen über die Tragödie des Lebens. Das ist, glaube ich, die Schule der russischen Satire. Einen Blickwinkel finden, diese Tragödie ist eigentlich tragisch, nur wenn man ihr direkt in die Augen schaut, quasi. In den Lauf des Gewehrs. Aber wenn man einen Schritt zur Seite macht oder von hinten, sieht die Tragödie überhaupt nicht tragisch aus.
Sieht es eigentlich ein bisschen lustig aus, wenn man einen Schritt zur Seite geht?
Es gibt nichts Lustigeres als die Tragödien des Lebens.
Wo wir gerade bei Tragödien sind, würde ich jetzt gerne von Ihnen die Prognose hören. Wo landet denn jetzt Russland bei der Fußball-Weltmeisterschaft?
Ha, gute Frage. Naja, also das ist natürlich, naja, mit Uruguay kommen sie weiter, also auch zwei, aus jeder Gruppe kommen ja zwei weiter.
Aus jeder Gruppe kommen zwei weiter, genau.
Ja, okay. Na, mit Saudi-Arabien, das klären sie, und eben mit Ägypten, die haben sowieso Schulden bei uns, das kann man alles klären.
Also doch ein bisschen Geschummel.
Na, das heißt auf Russisch nicht Geschummel, sondern das heißt klären. Also sie sind der Meinung, dass überall auf der Welt geschummelt wird, nur dass die anderen sich quasi hinter ihren guten Absichten verstecken und die Russen nicht. Das war ja auch mit dieser Doping-Geschichte auch so. Das war doch, die Russen haben gesagt, dopen doch alle. Alle dopen die ganze Welt, das stimmt auch.
Die Leichtathleten beim Doping.
Ja, nur der Unterschied ist, dass wenn andere erwischt werden, dann landen sie hinter Gitter. Ja,
hinter Gitter.
Also die werden auf jeden Fall dann nicht weitermachen können. Und in Russland, wenn sie erwischt werden, bekommen sie Orden und Medaillen irgendwie vom Chef persönlich. Toll gemacht, Jungs, sehr gut. Wir brauchen eine extra Abteilung des Geheimdienstes, damit es noch professioneller geht.
Und wenn Russland jetzt an Saudi-Arabien scheitern sollte, sind sie dann für Deutschland oder bleiben sie dann
Russland
in dem Fall?
Russland scheitert nicht bei Saudi-Arabien. Die haben doch gemeinsame Interessen, Ölpreise und so. Man kann über alles reden. Nein, also da kommen sie schon durch. Ich glaube, dass auch für Araber ist es jetzt nicht so wichtig, jetzt gegen Russen zu gewinnen. Sie können da besser schummeln, ja.
Wladimir Kaminer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Das war das Abendjournal-Spezial auf NDR 90,3 für heute. Heute im Gespräch mit Wladimir Kaminer. Mein Name ist Danny Marcus Massalo.